Tessin fahrt. Wieder einmal fahre ich in mein lieb sonnig Tessin. Ich nehme den Zug, weil ich in der Eisenbahn schon so manchmal interessanten Menschen begegnet bin. Und wenn die Fahrt lang genug ist, reserviere ich mir einen Platz im Speiswagen, wo beim Essen und einem von diesen netten Fläschchen Wein, wo bereits verführerisch auf dem Tisch parat stehen, sogar unsere reservierten Deutschschweizer Kompatrioten sich in ein persönliches Gespräch einlassen. Vis-à-vis von mir nimmt ein korpulenten älterer Herr mit feinen, aber müden, zum nicht sagen, niedergeschlagenen Gesichtszug Platz. Sein Schopen in unauffälligen beigen Tönen glänzt schon abgewetzt, abstimmte Stelle und sein Rollkragen lässt auf ein Mannenhaushalt schliessen. Auf mein Freundli, Gott grüezi, brummelt er den Weg unverständlich, dass ich es noch auf Italienisch probiere. Darauf murmelt er, ich kann schon Deutsch, und schaut aufs Tischtuch, wo noch gar nichts gesehen ist. Meine Vorstöße wie, was meinen Sie zum Wetter? Oder, kommen wir das mal echt ohne Pannen auf die Südseite? Lönden unverändert einsilbig. Schliesslich mache ich meinen Wein auf und biete mir das Glas an. Und wirklich schaut er mich das erste Mal an und lupft sein Glas zur Antwort auf mein Zum Wohl. Zum Zeit fürs Auftauen lassen, schaue ich in die Zeitung und dann probiere ich es mit. Scheint, haben sich in Australien häufenweise Leute aufgeregt über die Schwulen und Lesben, die beim Papstbesuch sind Kondom verteilen. Darauf begleitet er mit einer wegwerfenden Handbewegung seine Bemerkung. Ach, die Medien. Dabei dunkt mir sein Tonfall unerwartet schmerzlich und nach einer kurzen Pause mache ich, Sie scheinen da mehr können berichten. Ich habe schon lange gedacht, Sie sehen aus wie ein geistlicher Herr. Nach ein bisschen Zögern bröselt er, ich bin eben ein Votivkind für. Ein Votivkind? Da komme ich nicht raus, was Sie meinen. Dann ist es auch gleich, wehrt er ab. Ich vermute sofort eine interessante Geschichte und die will ich mir nicht entgehen lassen. Während ich mir noch überlege, wie ich weiter vorgehen soll, stellt sich der Kellner mit elegantem Schwung neben unseren Tisch, leert das Menü ab und will wissen, ob wir die Vorspeise wünschen, für welchen Hauptgang wir uns entscheiden und was er noch zu trinken darf ich bringen. Mein Nachbar erklärt ein bisschen scheuch, eigentlich will er nur einen Salatteller. Aber jetzt ist Service vom Menü und für so Spezialwünsche müsste man warten bis nach dem Service. Der Herr, wendet sich der Kellner mir zu. Ich will mir allerdings die Geschichte nicht entgehen lassen und wollen Sie mir nicht Gesellschaft leisten, wo Sie schon da sind und gleich wenigstens den Hauptgang nehmen. Und wo der unentschlossen wirkt, ich lade sie ein und zum Kellner zweimal das Menü auf meine Rechnung und nochmal vom gleichen und zeige aufs Fläschchen. Wo mein Gast sich wehrt, das könnt ihr doch nicht annehmen, ist der Kellner schon zwei Tisch weiter und er soll sich wegen dem keine Sorgen machen, mir mich das zum Glück nicht aus. Und er verpflichtet sich für gar nichts. Mich dunkt's, er ergäb sich noch ganz zufrieden in sein Schicksal und so nimm ich den Vater wieder auf. Darf ich mir die Frage erlauben, was ein Votivkind ist? Jetzt entschlüsst er sich und erzählt. Wissen Sie, geboren bin ich ein Jahr nach dem tragischen Tod von meinem Bruder als Nachwieseli. Er war der zweitälteste und der Liebling von meiner Mutter. Sie hat den Verlust nie können verschmerzen. Er muss ein prima Schüler sein und ist zu sehr günstigen Bedingungen ins Gymnasium vom katholischen Internat aufgenommen. Wir sind eben eine kinderreiche Familie in bescheidenen Verhältnissen. Meine Mutter hat in frommem Glauben meine Geburt angeschaut, als Folge von ihrem inständigen Betten und von ihrem Glübd, mich für die geistliche Laufbahn zu bestimmen. Ich bin auch auf den gleichen Vornamen getauft wie der verstorbene Brüder. Von klein auf habe ich nichts anderes gewusst, als dass ich einmal Priester gäbe. Ich bin mir auch als Liebling vorgekommen und habe meine kindliche Freude gehabt an all dem schönen und geheimnisvollen Kirchenwesen, wo Klosterfrauen im Kindergarten und in den unteren Primarklassen gern mich besonders dafür hergezogen haben. Natürlich bin ich Ministrant geworden. Überhaupt hat unsere Mutter und mit ihr unsere Familie ein besonders enges Verhältnis zum Dorfpfarrer gepflegt. Zum Beispiel ist es selbstverständlich gewesen, dass wir Buben öppe dem geistlichen Herr beim Bad beigestanden sind und ihm den Rücken gewaschen haben und er uns zum Dank umarmt und verküsst hat. Auch im Internat war nie nichts dabei gewesen, dass wir einander Blut anschauen. Man sieht ja nichts anders, als man selber hat. Wo unser Bedürfnis nach Zärtlichkeit verwacht, da geben wir sie einander fröhlich und in aller Unschuld. Auch im Seminar pflegen unser Paar die Gewohnheiten weiter, ohne etwas Böses zu denken. Dann, als junger Vikar, komme ich als Begleiter in ein Jugendlager. Ich schlafe zusammen mit meinen Zöglingen im Zelt. Ohne etwas, sie verstehen, haben wir einander auch gern. Das Nachspiel, das drauf auf mich abbricht, wie ein Wolkenbruch aus heiterem Himmel, gibt mir aber einen Schock. Zwar nehmen sich kirchliche Stellen dieser Sache an, die wütigen Eltern können besänftigt werden und ziehen ihre Klage zurück, aber ich komme plötzlich auf die Welt. Es ist, wie wenn in einem Buch eine Seite umgetrüllt würde. Und was vorne dran steht, gilt alles nicht mehr, sondern gerade das Gegenteil. Ich drücke mein Verständnis aus für die Verwirrung, die so eine Erfahrung allweg hinterlässt. Da kommen zwei Kellner von Tisch zu Tisch, schon steht vor jedem der Teller mit der Vorspeise und das Maul wird beschäftigt. Der Wein passt mir und beim Kellner, der die Teller abräumt, stelle ich Nachschub, was auch mein Gast nicht ungern zu sehen scheint. Das interessiert mich sehr, wie Sie erzählen. Probiere ich das Gespräch wieder in Gang bringen. Ich verstehe jetzt, glaube ich, besser, warum das Zölibat heute auch unter Priester umstritten ist. Ich bin natürlich versetzt worden. Ich habe jetzt gewusst, dass gewisse Spiele unter jungen Männern Anstoss erregen können. aber ich han einfach einen guten Draht zu den Bursten gehabt. Und gerade das haben meine Vorgesetzten an ihrem Vikar geschätzt. Die Jungen muss man für die Aktivitäten der Kirche gönnen. Da frage ich, ist man nicht manchmal auch einsam in dieser Position? Er seufzt. Jedenfalls freut es einem, wenn so ein hübscher Ministrant einem so voll Vertrauen anlächelt. Als Vikar wird man einen Weg gelegentlich versetzt, aber auch als Pfarrer ist mir ein paar Mal passiert. Manchmal habe ich keinen Grund erfahren, manchmal auch hat es geheissen, über mich werde ich blöd geschwätzt, bis ich dann tatsächlich wegen unsittlichen Handlungen an Schutzbefohlenen vor Gericht stehe. Ich verpflichte mich zu einer Psychotherapie und die Strafe wird ausgesetzt. Mitten im Gespräch wird uns der Hauptgang serviert und so nah bis nah erfahre ich, wie die gelungene Therapie etwa geht. Es seien den Bilder gezeigt worden von Frauen, offenbar immer wie attraktiver, dabei sei seine sexuelle Erregung gemessen und belohnt worden. Erlauben Sie, wirf ich ein. Hat denn da ihres Zölibat keine Rolle gespielt? Ich habe die Massnahme natürlich nicht gefährden. Auch bin ich nicht überzeugt, dass sie viel bewirkt hat. Aber an der nächsten Pfarrstelle habe ich eine Frau kennengelernt und die mahnt ihn stark an seine Mutter, ihrem Wesen an. Die haben ihm alles zulieb da und viel Verständnis gezeigt. Ich weiss nicht, wie die das fertiggebracht hat, aber ich kann ihr anfangen zu erzählen und sie hat mich nie verurteilt. Im Gegenteil, sie hat mich in Schutz genommen und sie hat mir helfen. Sie war mir auch eine Hilfe, eine grosse Hilfe. Ich habe sie auf eine Art gern bekommen. Wir sind einander sehr nahe gekommen. Also, ich sag's jetzt. Sie wird schwanger. Von mir. Das ist aber gar nicht gut gewesen. Hören Sie, ich habe beides erlebt. Ich muss es richtig sagen. Begangen. Unsittliche Handlungen an Jugendlichen und Schwängere von einer heiratswilligen Frau. Jetzt bin ich nicht mehr Pfarrer. Ein Paar sind wir auch nicht mehr. Belastung ist für sie und für mich zu gross geworden und Liebe dann doch zu klein. Ich danke Ihnen für die Nacht und noch vor die Rechnung zahlen, wünscht mir mein Gesprächspartner gute Reise und verschwindet. Ich vermute, es hegen Grauen, dass er so viel erzählt hat. Es ist schon merkwürdig, wie die Leute manchmal einem Fremden Sachen ausplaudern, wo sie denen nie zugeben würden, die viel näher stünden.